Elon Musk ist neuer Twitter-Chef. Der reichste Mensch der Welt hat für 44 Milliarden US-Dollar den Kurznachrichtendienst übernommen und gleich die gesamte Chefetage entlassen. Der Vogel ist befreit, schreibt Musk nach der Übernahme auf Twitter.
And of course, it's starting off with a bang. Yesterday he went and visited the Twitter headquarters and he walked in with a sink. And then he tweeted out, let that sink in.
Renaming his own account Chief Twit and proclaiming, the bird is free.
Beifall kommt von Republikanern im US-Kongress. Sie hoffen, dass Musk Ex-Präsident Trump von seiner Twitter-Sperre befreit.
Reuters has exclusively learned that the social media company is losing its most active and important users.
Around 11 p.m. on Thursday night, people started being shut off of their applications for Twitter, their internal applications.
Das ist die Stimme von Softwareentwicklerin Melissa Engel aus San Francisco. Sie arbeitet damals noch für Twitter. Es ist Donnerstagnacht, der 9. November, und die Massenentlassungen haben begonnen.
She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
Hi und herzlich willkommen bei She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert. Schön, dass wir uns mal wieder hören. Ich spreche in jeder Folge mit einer ausgewählten Expertin aus der Tech-Welt darüber, wie Technologie uns jeden Tag berührt. Und jetzt gab es eine längere Pause, weil ich immer noch in einem recht großen Rechercheprojekt stecke. Aber diese Twitter-Geschichte, die hat mich nicht losgelassen und die lässt mich auch nicht los, denn seit der Milliardär Elon Musk für 44 Milliarden US-Dollar das Netzwerk gekauft hat, ist dort, man kann es nicht anders sagen, ein regelrechtes Chaos ausgebrochen. Und genau darum soll es heute auch gehen. Erst hat Musk Features eingeführt, wie den blauen 8-Dollar-Haken. Die wurden dann gleich wieder rückgängig gemacht. Und es gibt parallel dazu eine massive Entlassungs- und Kündigungswelle, die natürlich Folgen hat und die auch nicht abreißt. Das Ganze ist völlig erratisch und geht über die ganze USA hinweg.
So we saw people say in New York, oh, this happened to me, and then people as it moved to Chicago, this happened to me, and it was just incredibly grim watching.
Keiner konnte sich mehr irgendwo einloggen, so erzählt es Melissa Engel, und es schwappt wie eine Welle von der Ost- bis zur Westküste. Melissa Engel arbeitet für einen sogenannten Contractor bei Twitter, das ist eine Vertragsfirma, und zwar ist sie dort Senior Data Scientist in Twitters Integrity Team. Das sind ganz wichtige Leute, die sind nämlich dafür zuständig, den Hass auf der Plattform einzudämmen.
For an instance, the Brazilian elections we monitored just recently, which happened.
Während der Wahlen zum Beispiel in Brasilien, wo es ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Kandidaten gab. Ihre konkrete Aufgabe im Hintergrund ist Natural Language Processing. Ich erkläre das einmal ganz grob. Da geht es darum, Sprache, also geschriebene Tweets für den Computer, ich sage es in Anführungszeichen, verständlich zu machen.
I wrote the algorithms, I wrote the natural language processing algorithms, which is just a kind of machine learning that can search for keywords and phrases, which we needed to identify.
Damit Hass oder auch Desinformationen erkannt werden können, um es dann wiederum den menschlichen Moderatorinnen und Moderatoren leichter zu machen. In den ersten Tagen entlässt Musk rund die Hälfte der 7.500 MitarbeiterInnen. Dazu kommen noch die vielen Vertragsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Firmen, die für Twitter arbeiten, die dort den Hass eindämmen, Content moderieren. Viele von ihnen gibt es jetzt nicht mehr.
And then Saturday afternoon around 5:30 local time, I got a pop-up on my phone that said, you have been logged out of your Gmail. I have a Gmail app, that's the Twitter, I get my Twitter mail. So I pretty much knew what that was. I opened it up and my Gmail did not work and I could not get into Slack either. So I knew that that was the end for me. And when I finally did get home, I looked on my laptop, I couldn't log in. Around 7 p.m. that evening, I did get an email from Twitter announcing that I was no longer there.
Thank you.
Ja, seit bei Twitter das Chaos ausgebrochen ist, ist ein Netzwerk wieder in aller Munde. Mastodon. Manche sagen, es könnte eine Art Twitter-Nachfolger werden. Andere sagen, auf keinen Fall. Fakt ist, dass viele jetzt gerade überlegen zu wechseln oder schon gewechselt sind. Und genau darum soll es jetzt gehen. Und dazu ist jetzt bei mir Lea Oswald. Du bist seit 2017 eine der beiden AdministratorInnen einer sogenannten Mastodon-Instanz. Und zwar eine, die sich an die CCC-Community richtet. Hey Lea, schön, dass du da bist.
Hey, schön hier zu sein.
Einmal kurz gleich zu Anfang. Mastodon ist ein Netzwerk, das anders als Twitter aus vielen verschiedenen sogenannten Instanzen besteht. Das können einzelne Server sein oder auch mehrere Server, die jeweils von einem Verein oder einem Unternehmen oder auch von einzelnen Personen betrieben werden und die dann wiederum alle untereinander kommunizieren.
Ja, kurz gesagt, das ist ein bisschen so wie E-Mail, bei der auch Menschen bei unterschiedlichen Anbietern sein können und trotzdem miteinander schreiben können.
Okay, und bei denen melde ich mich an. Das ist quasi wie so eine Art Homebase oder so, wie ich bin jetzt bei GMX, ich bin jetzt bei Yahoo, kann aber, wenn ich bei GMX bin, auch den Leuten von Yahoo schreiben oder T-Online.
Genau so ist es.
Und das Ganze sieht dann eigentlich genauso aus wie bei Twitter oder zumindest sehr ähnlich. Es gibt also auch eine Timeline. Vielleicht noch wichtig, einmal so zu den ganz einfachen Unterschieden. Also das Netzwerk heißt ja Mastodon. Das ist der Name von einem Urzeittier, so eine Art Mammut. Und deswegen heißt es auf Mastodon auch nicht twittern, ja, zwitschern wie der Vogel, sondern man sagt tatsächlich tröten. Man hat getrötet. Aber es gibt noch mehr Unterschiede.
Genau, der Standard von Mastodon sind 500 Zeichen. Das ist ein bisschen mehr als bei Twitter, ungefähr doppelt so viel. Und das Nette ist, da kann man dann Gedanken auch wirklich einfach mal zum Teil ausformulieren und muss sie nicht dann, damit sie reinpassen, total zuspitzen. Das ist auch für die Diskussionskultur meistens ganz angenehm. Aber mit der Timeline ist es auch so, die ist tatsächlich nicht algorithmengesteuert wie bei Twitter, sondern, wie du eben ja schon gesagt hast, die Tweets kommen eins nach dem anderen, die sind chronologisch und dementsprechend ist das auch ganz transparent, wann was reinkommt. Und es ist nicht so, dass der Algorithmus versucht, einen möglichst lange auf der Plattform zu halten, indem er einem immer wieder kontroverse Meinungen in die Timeline spült, um dann auch möglichst lange Werbung zeigen zu können.
Das stimmt. Das ist ja so einer der größten Kritikpunkte, den es überhaupt an den Werbe-Ad-basierten Social-Media-Plattformen gibt, dass sie eben, weil sie eben die Werbung verkaufen müssen, immer dafür sorgen wollen, dass die Leute lange draufbleiben, dass sie möglichst stark interagieren, möglichst emotionalisiert werden, um dann zu klicken und zu retweeten und dann wiederum lange drauf zu bleiben, um wieder mehr Werbung zu sehen. Ne? Gibt es eigentlich Werbung auf Mastodon? Ich habe es noch nicht gesehen bisher.
Tatsächlich gibt es eigentlich keine Werbung auf Mastodon. Das liegt auch daran, dass bis jetzt quasi keine Unternehmen auf Mastodon zu finden sind. Ein paar weniger, aber die machen dann eben keine Werbung, weil das auch nicht gerne gesehen ist. Es gibt allerdings, wenn man das als Werbung sehen möchte, irgendwie kleine Künstler oder so, die ihre Werke dann verkaufen möchten. Aber das ist ja nicht mit dem, was Twitter zum Beispiel macht, vergleichbar.
Du bist jetzt Administratorin von so einer Instanz. Wie viele Leute seid ihr da so im Team? Weil man weiß es ja, also ich weiß es auf jeden Fall von Meta, von Instagram, Facebook, aber auch von Twitter, dass da ja doch ja viel Geld auch in Moderation reingesteckt wird. Mal immer mal nicht genug, ne? Weil immerhin, es gibt noch sehr viel Hass auf den Plattformen. Aber wie organisiert ihr euch da?
Also zum einen muss man ja sagen, es gibt ganz viele von diesen Servern, das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Und dadurch verteilt sich auch die Moderationslast. Jetzt auf unserem Server, auf chaos.social, sind wir zu zweit.
Krass, okay. Und das reicht? Oder gibt es einfach nicht so viel Hass auf Mastodon?
Tatsächlich gibt es schon Hass. Allerdings wird der sehr, sehr gut moderiert schon von allen. Das heißt, der verbreitet sich auch nicht so stark. Es gibt Instanzen, zum Beispiel mit ganz vielen rechten Trollen. Und da wird dann tatsächlich auch die ganze Instanz geblockt. Also der komplette Server und alle, die da drauf sind, bleiben dann weg. Das ist ganz nützlich, weil meistens, wenn es dann einen Server gibt und da sich die rechten Trolle eingenistet haben, dann wird das auch nicht mehr wieder gut. Ja.
Das war für mich eigentlich der größte Unterschied oder der krasseste Unterschied zu Twitter, dass du nicht nur einzelne Personen blocken kannst. Geht ja bei Twitter auch inzwischen, dass man die einfach für sich komplett unsichtbar schaltet, sondern dass du ganze Gruppen blockieren kannst, ganze Instanzen. Das fand ich besonders spannend, im Guten wie auch im Schlechten, weil damit kann man natürlich auch, ja, wenn man so eine Instanz verbannt, dann, und da sind vielleicht 50% Blödis und 50% Leute, aber eigentlich ganz gut, dann ist trotzdem die ganze Instanz weg, ne?
Genau, das ist tatsächlich auch gar nicht einfach. Das ist immer ein sehr, sehr schwerer Abwägungsprozess. Dann können wir als Administratoren auch nur einzelne Accounts blockieren. Das machen wir auch viel, viel öfter, als ganze Instanzen zu blockieren. Das ist wirklich die Ausnahme. Und da geht es dann um so Sachen wie Spam oder wirklich Leute, die sich massiv antisemitisch oder rassistisch oder querfeindlich verhalten. Und das sind halt einfach Dinge, die wollen wir gar nicht erst, dass das unsere Nutzerinnen und Nutzer sehen, weil das ist einfach auch belastend.
Jetzt gibt es ja inzwischen auch Bundesbehörden, die sich schon auf Mastodon angemeldet haben. Ich habe letzte Woche mal geschaut, da war das Auswärtige, also ich denke, die sind teilweise auch schon ein bisschen länger da. Da ist das Auswärtige Amt, habe ich da gesehen. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz ist schon länger auf Mastodon. Der Zoll ist da. Wer betreibt noch diese Instanzen? Also mal neben, ja, hier CCC-Community oder Bundesbehörden.
Also ganz häufig sind es einfach auch Privatpersonen, die das machen, die hier zum Beispiel eine bestimmte Community aufbauen wollen. So gibt es zum Beispiel Rollenspiele.social. Das ist eine Instanz zum Thema Rollenspiele für Leute, die gerne Rollenspiele spielen. Oder es gibt auch Mastodon.art für Leute, die sich im Kunstbereich rumtreiben und da zum Beispiel dann anderen Leuten ihre Kunst zeigen möchten.
Schön.
Genau, es gibt aber auch, kann man sagen, es gibt gemeinnützige Vereine, die das betreiben, Kooperativen. Eingangs hatte ich gesagt, weniger, aber es gibt ein paar Unternehmen, die das machen, um dann zum Beispiel auch da ihren Kundinnen Support anzubieten. Oder eben, wie du gesagt hast, mit bund.social vom Bundesdatenschutzbeauftragten, die Instanz für Bundesbehörden. Oder mit bavü.social vom baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten, dann für Landesbehörden aus Baden-Württemberg.
Wie kann ich mich verifizieren? Also ich habe es jetzt auf meinem Profil so gemacht, dass ich meine Webseite auf meinem Profil angegeben habe und ich habe dann auf meiner Webseite so eine Art Verlinkung wiederum zu Mastodon eingebaut, die Mastodon wiederum erkannt hat und so sozusagen, um sozusagen meinen FollowerInnen oder VerfolgerInnen sozusagen so ein bisschen zu zeigen, hey, ich bin's wirklich, hier ist die Svea, ja, also ich bin kein Svea-Imitator auf Mastodon. Was gibt es für Möglichkeiten, sich zu verifizieren oder auch seinen Verfolgern wirklich zu zeigen, dass man mal selber ist?
Das ist tatsächlich die eingebaute und in Anführungszeichen, sag ich mal, beste Variante, weil damit kannst du eben beweisen, okay, ich bin die Svea, die diese Website hat, die dann darüber meinetwegen auch da arbeitet und so weiter. Sowas wie einen blauen Haken auf Twitter oder so gibt es nicht. Da hat Twitter jetzt auch gerade erst etwas negative Schlagzeilen damit gemacht, dass man das eben nicht ausreichend verifiziert hat. Und ja, ansonsten ist es tatsächlich, es gibt noch die Möglichkeit, wenn man das technische Wissen hat, eine eigene Instanz unter der eigenen Website zu betreiben. Aber ansonsten ist das, was du beschrieben hast, schon the way to go, sag ich mal, bei Mastodon.
Und für alle Verfolger, Verfolgerinnen gilt natürlich auch, danach zu schauen, ne? Also, was gibt es für Hinweise darauf, dass die Person, die da trötet, auch wirklich die Person ist, ne? Weil das war ja jetzt so krass, bei Twitter, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dieser Fall, von Insulin, also von einem Hersteller von Insulin. Als Twitter diesen blauen Haken für $8 eingeführt hat, hat es tatsächlich dazu geführt, dass jemand sich für $8 dann eben den Namen gekauft hat von diesem Hersteller, dann getwittert hat, Insulin is for free, also kostet nichts mehr. Und daraufhin ist ja der Aktienkurs abgestürzt. Und das fand ich ein ziemlich eindrückliches Beispiel, was man mit solchen, ja, falschen Accounts anstellen kann und was da auch irgendwie für Werte dann auch vernichtet werden können oder kaputt gehen können. Jetzt war es in dem Fall so, dass Insulin in den USA ohnehin extrem teuer ist, gerade im Vergleich jetzt zu anderen Ländern, dass viele dann schon wieder Schadenfreude hatten oder gesagt haben, naja gut, ist eh zu teuer. Aber das Beispiel zeigt schon, wohin das führen kann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es passiert auch tatsächlich, dass wir ab und zu, vor allem in letzter Zeit, ab und zu mal gefälschte Accounts gemeldet bekommen haben. Die haben wir dann aber ganz schnell gesperrt, sodass das dann kein Problem mehr ist.
Kann Mastodon eine Twitter-Alternative sein oder werden? Darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen. Ich bin tatsächlich im Moment auf zwei Profilen aktiv, also auf Mastodon und auch noch auf Twitter. Man sieht diesem ganzen Elon Musk-Wahnsinn einfach von Ferne zu. Und trotzdem sehe ich bei Twitter auch immer noch, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Nachrichten und wichtige Videos.
Das ist Saman Yassin, ein kurdischer Rapper aus Kermanschah. Er ist im Oktober bei den Protesten in Teheran von den Sicherheitskräften festgenommen worden. Während seiner Haft war er schwerer Folter ausgesetzt. Er ist angeklagt.
Das ist Suhail Khoshtel. Er ist 17 Jahre alt und wurde von der Islamischen Republik verhaftet, weil er sich für Menschenrechte stark gemacht hat. Auch ihm wird wegen Verdorbenheit auf Erden die Todesstrafe. Die
iranischen LGBTI-Aktivistinnen Sahra Sidiri Hamadan.
Wegen Korruption auf Erden.
Sie und eine weitere Frau, Elham
Hadar,
wurden wegen ihrer Geschlechtsidentität aufgrund von Verdorbenheit auf Erden zum Tode verurteilt.
Jetzt habt ihr einige Ausschnitte von dem gehört, was ich gerade auch ganz stark in meiner Timeline habe, nämlich die Proteste im Iran und vor allem auch, wie gewaltsam das Regime dort dagegen vorgeht. Und das sind natürlich Videos und Nachrichten, die einfach die Welt sonst nicht in dieser Größenordnung und auch in dieser Direktheit erreichen. Und gerade, und das macht mich natürlich auch ein Stück weit traurig, sieht es tatsächlich so aus, als hätte Elon Musk es binnen Tagen, muss man ja sagen, geschafft, diese Plattform, die es jetzt seit 15 Jahren gibt, zu zerlegen oder zumindest stark zu verändern, indem er vor allem viele, viele Leute entlassen hat, die es eigentlich zu dem gemacht haben, was es ist. Nochmal zurück zu Melissa Engel.
As a data scientist, we were continually updating keywords and search terms that our algorithms were searching for to flag as potentially suspicious so they could be further investigated. And
was wird nur passieren, wenn es niemanden mehr gibt, der gegen Hass und Desinformationen kämpft? Das Klima wird giftiger werden, fürchtet die Softwareentwicklerin. Aus ihrem Team arbeiten noch 12 von 30 MitarbeiterInnen an Content-Moderation. Wie lange noch? Ungewiss.
So I'm still a member of the WhatsApp group with all the former colleagues, and there's about 12 people of 30 left, and they speak about how they're really scrambling.
Der Workload wird immer mehr und die Menschen, die noch dort sind, die haben das Gefühl, dass sie einfach ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht werden können, die Plattform so zu erhalten, wie sie war. Dazu kommt natürlich noch, dass die Moral im Team extrem niedrig ist. Ja, es gibt ständig neue Ansagen, das erfährt man dann auch über Twitter. Man müsse bereit sein, Tag und Nacht zu arbeiten, ist jetzt so das Jüngste. Das hat Elon Musk vertwittert. Und wer das nicht wolle, der solle freiwillig gehen. Das haben auch viele, viele getan. Und so blutet die Plattform regelrecht aus.
Yeah, I really do. I'm a long-time Twitter user. I've used the platform since 2009, and I've seen it evolve from being the sort of flashy, hot app of the day, the TikTok of its day, to through the Arab Spring, and then become very politicized with the events around 2015 and 2016 in the United States. And I really love it. I think it is said that it's the public square, the closest thing we have to a public square, and I completely agree with that. But it can also show you tremendous, I've learned so much about different people and different lifestyles. I think at its best, it can be this real empathy machine. It can really show you other people's perspective. That's at its best. And I'm really will mourn. It's fascinating.
Genau, Lea, wir haben es eben gehört, Melissa, die hat das so sehr, ja, traurig eigentlich gesagt, dass sie eigentlich traurig ist. Sie hat gesagt, ja, ich bin schon so viele Jahre bei Twitter und ich bin für mich, hat das wirklich was gemacht, das Netzwerk, und ich bin wirklich traurig, wenn es nicht mehr so bleibt, wie es ist, entweder wenn es vergeht oder wenn es eben kleiner wird oder wenn es eben unmoderierter wird, also sprich, es dort noch mehr Hass gibt und Diskriminierung. Lea, ist denn Mastodon eine echte Alternative?
Das kommt ein bisschen drauf an, was man sucht, würde ich sagen. Mhm. Wenn man diesen ganz großen, ich möchte auf dem Aktuellen bleiben mit Nachrichten und so weiter, ich möchte Unternehmen folgen und so weiter, dann glaube ich, könnte es schwierig werden, damit glücklich zu werden. wenn man wirklich ein bisschen mehr in diese Richtung von dem sozialen Aspekt von sozialen Netzwerken gehen möchte, dann ist Mastodon auf jeden Fall eine Alternative.
Also du meinst sozial im Sinne von, wenn man sich wirklich unterhalten möchte?
Genau, wenn man dann einfach mehr an dem zwischenmenschlichen Austausch untereinander interessiert ist und weniger an dem auch, sage ich mal, so ein bisschen sich selbst darstellen und selbst vermarkten, das ja auch häufiger auf Twitter stattfindet, dann ist das schon wirklich eine gute Alternative.
Wir haben dich jetzt kennengelernt als eine Person, die sozusagen ein Stück weit hinter Mastodon steckt. Wer steckt noch dahinter? Also den Gründer, über den gab es jetzt einiges auch an Artikeln zu lesen. Aber genau, was weißt du darüber? Wer hat Mastodon gegründet? Hast du ihn mal getroffen?
Gegründet hat Mastodon oder entwickelt hat Mastodon, das ist die bessere Formulierung, hat Eugen. Der Name ist mir jetzt gerade ein bisschen entfallen, aber der hat damit ursprünglich angefangen. Das war, glaube ich, 2016 und Ende 2016 gab es dann die erste Version, sag ich mal, von Mastodon. Ansonsten heute ist das gar nicht mehr so einfach zu sagen, wer dahinter steckt. Klar, es gibt immer noch Eugen als Hauptentwickler mit der Mastodon gemeinnützigen GmbH dahinter.
Eugen Rotschko, ich habe es gerade nachgeschaut, gebürtiger Russe, der aber schon mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen ist und in einem Interview, was ich von ihm gelesen habe, packe ich euch in die Shownotes, da hat er mal erzählt, dass er ein Heavy-Twitter-User war und Mastodon entwickelt hat, weil ihn die Idee fasziniert bzw. angetrieben hat, ein nicht werbefinanziertes Netzwerk zu entwickeln. Ja, und so finanziert sich Eugen Rotschko und sein Team bislang tatsächlich vor allem über Spenden.
Genau. Und ansonsten wird Mastodon inzwischen zum Beispiel auch von der EU unterstützt, finanziell für die Entwicklung. Ansonsten kann man das so ganz genau nicht sagen, weil einfach sehr, sehr viele Leute dahinter stecken. Das ist wie bei jeder Open-Source-Software. Da können sich eben ganz, ganz viele Leute beteiligen, die dann auch gar nicht so im ersten Moment mit Namen auftauchen. Man muss aber sagen, da dieses Mastodon eben immer von Leuten betrieben werden muss und dass da kein Unternehmen hinten dran gibt, das das für alle betreibt, stecken da eben ganz, ganz viele Nerds hinten dran, um es ganz offen zu sagen. Es sind ganz, ganz viele Menschen, die ja auch sich Mühe geben in der Interaktion untereinander, die das überhaupt erst zu dem machen, was es ist, weil ein soziales Netzwerk ohne Menschen ist halt kein soziales Netzwerk mehr. Und es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die dahinter stehen, die einfach sehr, sehr schlechte Erfahrungen auf Twitter gemacht haben oder auf anderen sozialen Netzwerken, weil sie zum Beispiel zu marginalisierten Gruppen gehören, wie queere Menschen, wie neurodiverse Menschen. Und die haben sich halt einfach da auch eine Heimat gebaut.
Über Eugen gibt es eine witzige Geschichte, weil er war jetzt im Time Magazine und hat da gesagt, ja, weil sie ihn auch auf diesen Namen angesprochen haben, Mastodon, ja, weil es ist ja nicht gerade so der super gefälligste Name für so ein soziales Netzwerk. Hat er über sich selber gesagt, dass er schlechten Namen finden kann, ganz offensichtlich. Ich glaube, er hat das wirklich so danach genannt, weil es ihm als erstes eingefallen ist und wer hätte gedacht, dass es mal so groß wird.
Natürlich, das ist immer das Problem, wenn man sich einen Namen ausdenkt. Irgendwann, falls das Projekt wirklich groß wird, fragt man sich, woher kommt das eigentlich? Aber so unbekannt es jetzt klingen mag, Twittern ist jetzt auch nur dadurch, dass es eben schon sehr lange existiert, zu einem Begriff geworden. Das mussten wir auch alle erst lernen. Also warum nicht tröten?
Ja, das stimmt. Mastodon hat sich im Vergleich zu Twitter, obwohl es Mastodon ja eben auch schon lange gibt, nicht durchgesetzt. Aber mal so ein Blick in die Glaskugel. Denkst du, dass Mastodon jetzt eine Chance hat, sich mehr durchzusetzen?
Die Frage ist ein bisschen, was durchsetzen heißt. Mhm. Also wenn man durchsetzen sagt, es wird genauso groß, genauso wie Twitter, dann nein. Dann muss ich aber auch sagen, ich hoffe, dass es nicht so wird. Weil Twitter ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als gutes Vorbild bezeichnen würde.
400 Millionen Menschen sind auf Twitter ungefähr. Also zumindest das ist die Zahl, die ich als letztes gefunden habe, Mastodon. Die jüngste Zahl, die ich gefunden habe, sind ungefähr 6 Millionen. Das mögen aber jetzt schon wieder deutlich mehr sein. Das
ist einfach nur die letzte. Ja.
Ja. Aber das nur, um den Unterschied einmal noch aufzumachen.
Ich glaube einfach, ja, es hat ein gutes Potenzial, weil es eben den Leuten potenziell einfach eine schöne Heimat geben kann, die, wenn sie möchten, auch deutlich angenehmer ist. Also es gibt einfach deutlich weniger Doomscrolling, sage ich mal, weil ständig negative Nachrichten in die Timeline gespült werden. Die sind zum Beispiel bei Mastodon häufig dann mit einer Content-Note, also einem Inhaltshinweis versehen, so dass man im Moment entscheiden kann, möchte ich das jetzt lesen oder möchte ich das jetzt nicht lesen? Genau. Und dadurch ist das einfach, es ist was anderes. Und ich glaube tatsächlich, dass es etwas ist, was viele Leute auch suchen, aber zum Teil auch noch nicht wissen, was sie damit anfangen wollen. Also es hängt ganz groß damit zusammen, wie sich das auch mit Twitter natürlich weiterentwickelt und einfach, was die Menschen suchen.
Ja, ich vielleicht einmal ganz praktisch nochmal erklärt, wenn man umziehen möchte von Twitter. Ich würde sagen, so einfach wie jetzt war es noch nie, weil ganz viele Leute, die aktuell auf Twitter sind, die schreiben schon oben in ihre Namen, ihren neuen Namen rein, den sie auf Mastodon dann haben. Da steht dann immer, das ist dieses Punkt Social, ne? Da steht dann immer die Instanz noch dazu. Und da gibt es inzwischen so ein kleines Programm und dieses Programm liest diese Namen aus, kann diese Namen auslesen von den Leuten, denen ich jetzt zum Beispiel folge und kann das Ganze dann, es ist wirklich, sind zwei Klicks automatisiert in mein Mastodon-Profil übertragen und dann habe ich auf Mastodon im Prinzip mein Profil und folge zumindest schon mal einem Teil der Leute, den ich auch auf Twitter folge. Und das fand ich, ich habe das ja letzte Woche gemacht, das fand ich schon mal super angenehm. Also es war echt kein Big Deal.
Ja, das ist tatsächlich in den letzten Monaten oder so noch mal deutlich besser geworden, weil wir einfach gemerkt haben, okay, manche Sachen müssen einfach noch zusätzlich gebaut werden, um den Umstieg auch den Leuten leichter zu machen.
Wie ist es jetzt, wenn es jetzt, du hast es vorhin auch schon gesagt, es wird sehr groß, wie viele Neuanmeldungen habt ihr bei euch in der Instanz so, beziehungsweise kann man einfach so bei euch sich anmelden oder braucht man eine Einladung?
Fangen wir mal an mit den Anmeldungen an sich. Bei uns waren das zu dem Zeitpunkt, wo dann die Nachricht kam, dass Elon Musk Twitter gekauft hatte, waren das über 200 an einem Tag.
Okay.
Es waren auch danach die Tage immer noch 100 neue pro Tag, plus die ganzen Menschen, die sich schon die Jahre vorher Accounts angelegt hatten, sie aber nicht benutzt haben. Also wir haben innerhalb von, ich glaube, anderthalb Wochen die Zahl der aktiven Menschen auf unserer Instanz ist um das Dreifache gestiegen. Das war dann auch vom Moderationsaufwand und vom technischen Aufwand her schon einiges an Arbeit. Da haben wir ganz schön geschnauft zwischendurch. Grundsätzlich ist es aber so, dass Instanzen sehr, sehr unterschiedliche Regeln haben, wie Menschen auf eine Instanz kommen können. Wir haben zum Beispiel Einladungen, das haben wir schon seit Jahren so gemacht, weil wir gesagt haben, wir möchten die Community, dieses Ziel, das wir hatten, also das für die Chaos-Community zu bauen, nicht ganz aus dem Auge verlieren. Und deswegen war unser Ansatz, jeder, der schon einen Account auf der Instanz hat, kann jemand anderen einladen, per Invite. Und haben aber dazu auch gesagt, mach das bitte nur bei Leuten, die du kennst. Einfach, weil das auch dafür sorgt, dass ein gewisses Vertrauen unter den Leuten besteht. Und das reduziert auch dann den Moderationsaufwand. Es gibt aber auch andere Instanzen. Da ist es zum Beispiel so, dass man sich in Anführungszeichen bewirbt. Also sprich, man sagt, warum möchte ich auf die Instanz? Und dann kann man dafür freigeschaltet werden. Oder es gibt auch Instanzen, wo es gar keine Beschränkungen gibt, wo man sich einfach anmelden kann. Es ist nur da wichtig, das möchte ich an der Stelle sagen, dass sich nicht alle auf mastodon.social anmelden, weil das ist eine riesengroße Instanz, die wirklich, muss man leider sagen, zu wenig Moderation hat. Und das führt dann dazu, dass man da vielleicht nicht ganz glücklich wird und den besten Eindruck vom Fediverse bekommt.
Wenn ich mich auf die Suche mache nach einer Instanz, nach was gehe ich da? Also auf der Seite von Mastodon gibt es ja so, man kann sich nach Regionen, ne? Man kann sich thematisch, also wenn ich jetzt nicht einen Freund oder eine Freundin habe, die mir einen Invite verpasst und ich habe einfach Bock, mich anzumelden, wie würdest du vorgehen?
Genau, also wenn ich niemanden kenne, der schon im Fediverse ist, das wäre der erste Ansatz. Ich gucke mal, wo sind die Leute, die ich kenne? Und kann ja sein, dass da auch eine Instanz dabei ist, die offene Anmeldungen hat. Dann würde ich vielleicht dahin gehen. Ansonsten, hast du ja auch schon gesagt, nach Themengebiet so ein bisschen zu gucken. Was interessiert mich? Interessieren mich Rollenspiele? Interessiert mich Fotografieren? Interessiert mich Fliegen zum Beispiel? Ist auch eine Möglichkeit. Und dann würde ich mir als nächstes die Instanz Regeln durchlesen, weil, das hatten wir am Anfang schon, man braucht schon ein bisschen Vertrauen in die Moderation, weil sie eben Dinge stumm schalten kann und man das nicht unbedingt sieht. Also Instanzblocks sind meistens öffentlich, aber die Blocks von einzelnen Usern nicht, weil das, wenn man das veröffentlichen würde, käme das auch einem gewissen Pranger gleich und das möchte natürlich auch niemand. Und dementsprechend sollte man schon den Admins der Instanz vertrauen können, auch damit man eben, wenn man sich da was aufbaut, weiß, dass das morgen auch noch da ist.
Ja, man muss den sehr vertrauen, ne? Weil der Admin kontrolliert im Zweifel alles. Also kann der mich eigentlich auch löschen? Kann der meine DMs lesen? Ist das nicht ein bisschen creepy? Was ist, wenn der creepy ist?
Wenn der creepy ist, solltest du am besten so schnell wie möglich diese Instanz verlassen und dir eine andere suchen. Aber ansonsten muss man sagen, es ist so, es ist, DMs sind nicht verschlüsselt, zumindest noch nicht. Dementsprechend, man könnte sie lesen, wenn man sie aus der Datenbank rausfummelt. Das ist aber auch genauso bei Twitter, dass die Leute, die bei Twitter arbeiten und da Zugriff auf die Technik haben, auch die DMs lesen können, weil die sind genauso nicht verschlüsselt. Es ist genauso wie bei deinen Mails, die häufig auch beim Anbieter nicht verschlüsselt sind. Und da muss man einfach dem Admin ein bisschen vertrauen. Und dementsprechend lohnt sich es dann schon, nach einer Instanz zu gucken, wo ich vielleicht die Admins kenne, wo die Regeln der Instanz vertrauenswürdig klingen. Und ja, wo ich einfach ein gutes Gefühl habe. Und wenn ich kein gutes Gefühl mehr habe, dann halt wechseln.
Dann wechseln, ja. Warst du eigentlich noch mal jemals oder bist du noch auf Twitter oder ist Twitter für dich einfach weg? Oder wie handelst du das? Ich meine jetzt mal, genau, wie geht so ein Umstieg?
Also, fange ich mal vor 6 Jahren an. Das ist so die Zeit, seit der ich jetzt im Fediverse aktiv bin. Am Anfang habe ich beides ein bisschen parallel betrieben. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, Twitter ist viele schlechte Nachrichten, viel, das tut mir einfach nicht gut. Und habe dann aufgehört, auf Twitter zu schreiben. Heute gucke ich inzwischen ab und zu mal rein. Wenn ich mal mich über Politik beschweren will, dann schreibe ich da auch öfter rein. Weil da sind eben noch die ganzen Politiker, die man dann vielleicht doch mal vielleicht erreicht. Und ja, ansonsten benutze ich Twitter eigentlich quasi gar nicht mehr. Es ist einfach zu unangenehm. Vor allem jetzt in letzter Zeit viel mehr Spam, viel mehr Hassrede noch als vorher. Das tut einem einfach nicht gut. Also zumindest mir.
Ja, das hat ja auch die Melissa Ingels, die hat das ja auch erzählt, ne, von ihrem Team, von ihren 30 Leuten, die mit ihr, also die hat ja Hassrede, Hate Speech gemacht, vor allem Hate Speech bekämpft, hat sie, da sind noch 12 übrig und von denen werden auch nicht alle bleiben. Jetzt sind ja wieder Leute gegangen, das ist ja auf jeden Fall was man erwarten muss, kann bei Twitter, das klar, wenn die einmal so die Hälfte der Belegschaft rasieren, dass es dann sehr wahrscheinlich auch mehr Hate Speech gibt.
Das ist anzunehmen, ja, leider.
Was gefällt dir auf Mastodon? Gegebenenfalls auch, was hat sich seit dem Twitter-Chaos verändert?
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Es hat sich schon einiges verändert. Man kann aber noch nicht sagen, ob es jetzt wirklich zum Guten oder Schlechten ist. Es sind eben viele Leute dazugekommen, die dann zum Beispiel noch in dem Twitter-Modus waren und dann sehr häufig sehr provokante Posts geschrieben haben, wo man sich dann gefragt hat, muss das jetzt sein? Mhm. Das könnte man doch auch mit mehr Zeichen netter formulieren. Und dann gibt es natürlich auch mal so Konflikte. Es gibt ja Leute, die sagen, ich hätte gerne Content-Notizen zum Beispiel, um auf schlechte politische Nachrichten hingewiesen zu werden, um auf Rassismus hingewiesen zu werden, weil das auch nicht schön ist, dass wenn Betroffene das den ganzen Tag sehen, tut das auch nicht gut. Also ich bin selbst queer und ich freue mich wirklich, wenn ich mal nicht mit der ganzen Queerfeindlichkeit aus den USA zum Beispiel konfrontiert werde und mir aussuchen kann, ob ich gerade fit genug bin, mir das anzugucken. Genau, ansonsten, ja, es muss sich entwickeln. Es muss sich ein gewisses Mittelmaß finden von dem, was neue Leute, die neu dazugekommen sind, möchten. Gleichzeitig aber auch eben, dass man ein bisschen drauf guckt, wie geht's denen, die schon länger da sind. Das vielleicht mal ein kleines Beispiel. Es ist einfach so, ich habe meine Kneipe um die Ecke, das ist eine kleine Kneipe, wenig Leute, hat einen super Ruf und plötzlich wegen dem super Ruf kommen ganz, ganz viele Leute dazu. Mhm. Und dann muss man so ein bisschen gucken und das Ganze ein bisschen steuern, auch durch Moderation, durch Hinweise und so weiter. dass das erhalten bleibt. Weil die Leute, die schon länger da sind, haben dann plötzlich ein ganz angespanntes Gefühl von, oh, ich verliere hier gerade meinen schönen Ort vielleicht. Die Neuen wollen sich aber auch irgendwie einen hübschen Ort schaffen. Und da muss man dann zwischendrin ein bisschen moderieren. Aber ansonsten ist Mastodon für mich einfach weniger von diesem ganz, ganz anstrengenden Doomscrolling. Es ist, gibt viel Kunst, viele schöne, positive kleine Nachrichten. Das macht so richtig Spaß, manchmal zu lesen und sich mit anderen Leuten mitzufreuen. Was ich auch sehr angenehm finde, es gibt eben weniger Nazis, weniger Hassrede und so weiter, weil das eben häufig gut moderiert wird und die Instanzen, das Schöne ist, die tummeln sich meistens auf ihren wenigen Instanzen und die kann man sich gut vom Leib halten. Und ja, allgemein würde ich sagen, es ist einfach eine, in Anführungszeichen, flauschigere Umgebung. Das kann man mögen oder nicht. Manche Leute haben auch gesagt, ihnen fehlt so ein bisschen dieser Dissens von Twitter. Aber ich finde es einfach angenehm, dass es, wie ich schon gesagt hatte, der soziale Teil vom sozialen Netzwerk ein bisschen stärker wird. Und es weniger um Selbstdarstellung, Werbung und Konflikte einfach geht. Es ist einfach entspannter.
Klingt so, als sollte man das mal ausprobieren. Ich bin selber sehr gespannt, ich flausche mich da so rein. Ich lese im Moment erstmal ganz viel und schreibe da selber noch nichts. Mal gucken, das kommt bestimmt auch noch. Und ja, vielen, vielen Dank, Lea, dass du da warst und irgendwie Lust und Mut gemacht hast, das neue Netzwerk mal auszuprobieren. Vielleicht auch für euch interessant, wenn ihr gar nicht auf Twitter seid, sondern vielleicht nur auf Instagram und sagt, ich will einfach mal was anderes, nicht so ganz Kommerzielles ausprobieren. Ich glaube, auch dann kann Mastodon echt eine gute Alternative sein oder ein gutes Zweitnetzwerk einfach zum Lesen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ansonsten, schaut auf jeden Fall mal in die Shownotes. Lea, du musst mir noch ein paar gute Sachen rüberschicken.
Ich kann dir gleich jetzt noch was kurz sagen.
Ja.
Nämlich, ein für Pick. Leute, die normalerweise auf Instagram unterwegs sind, gibt es PixelFed. Das ist auch Fediverse-Software. Mhm. Die kann auch schönerweise mit Mastodon reden und ist sozusagen der Fediverse-Ersatz für Instagram.
Okay, ja, cool. Spannend.
Also da gibt es ganz viel auch für YouTube oder andere Sachen. Da eröffnet sich manchmal einem dann eine ganz neue Welt.
Okay, sehr spannend. Ja, da bin ich auch noch nicht. Also auch nochmal danke oder spannender Hinweis auf jeden Fall. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sehen uns im Fediverse.
Genau, gerne.
Danke. Tschüss. Tschüss. Das war's für diese Woche mit She Likes Tech. Wenn euch meine Themen interessieren, tut mir den Gefallen, drückt auf den Abo-Knopf, dann verpasst ihr nichts. Und in der Zwischenzeit kann ich euch auch sehr empfehlen, hört die alten Folgen von She Likes Tech und schreibt mir an shelikestech@ndr.de. Tschüss, macht's gut! Ein NDR-Info-Podcast von Svea Eckert, produziert von Marco Pauli, Redaktion Nils Kinkel.
She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
Flugzeuge stoßen nicht nur CO2 aus, sondern verursachen auch Kondensstreifen. Fliegen mit gutem Gewissen. Geht das überhaupt?
Hallo, ich bin Susanne Tappe und auf der Suche nach Lösungen für die Krise. In unserem Podcast Mission Klima besuchen wir diesmal eine Raffinerie im Hamburger Hafen. Denn dort steht eine Pilotanlage für synthetisches Kerosin.
Also in Deutschland brauchen wir ungefähr 10 Millionen Tonnen Kerosin. Daran erkennt man schon, dass der Umfang, in dem wir auch Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugtreibstoffe, benötigen, enorm ist. Und da ist es wichtig, mit der Herstellung dieser Treibstoffe hier in Deutschland zu beginnen.
Klimafreundlicher Fliegen. Darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge.
Mission Klima. Lösungen für die Krise finden Sie in der ARD-Audiothek. Die Podcast-App der ARD.